Lehrer oder Lehrerin, was ist besser für Jungs?
Wir selber haben ja immer gedacht, es hat doch einen Einfluss, weil wir als Lehrkräfte einfach sehen, dass die Jungs im Nachteil sind, dass sie halt schlechtere Ergebnisse haben.
Aber eine neue Studie zeigt, es hat keinen Einfluss, ob Schüler von Männern oder Frauen unterrichtet werden. Mehr dazu gleich. Außerdem Deutsch als Zweitsprache, wie sich Lehrer auf Flüchtlingskinder vorbereiten und Schluss mit dem Fahrdienst von Mama und Papa. Kinder sollen zu Fuß in die Schule gehen, das fordern Verkehrsexperten. Unser Autor hat nachgefragt, wie Eltern und Schüler dazu stehen. Das sind einige unserer Themen im Campus-Magazin, am Mikrofon Annette Meyer. Ein paar Schritte gemütlich zu Fuß statt Hektik oder Radeln statt im Auto kutschiert werden, das wünschen sich Verkehrsexperten für den Schulweg der Kinder. Nicht nur wegen der Gesundheit, sondern auch um das morgendliche Chaos, das Parken in zweiter und dritter Reihe vor den Schulen einzudämmen. Denn da kommt es häufig zu Unfällen. Gerhard Brack hat vor einer Schule geschaut, wie es dort zugeht.
Ich habe mich in einer Straße im Münchner Osten aufgestellt, wo vor Schulbeginn viele Autos anhalten. Links und rechts von mir sind zwei Parkbuchten, hinter mir der Eingang einer Schule, vor mir ein Zebrastreifen und fußläufig sind drei Kindergärten in der Nähe. Der erste Vater an diesem Morgen läuft um 7:30 aus dem Haus gegenüber, hetzt mit dem Schulranzen in der Hand über die Straße und setzt sich ans Steuer eines abgestellten Autos.
Weil ich zur Arbeit muss. Aber ich hab's wirklich eilig gerade.
Sein Sohn ist hinterhergerannt, springt schnell auf die Rückbank und schon fährt das Auto los, ganz anderswohin. Der Bub geht offenbar nicht in die Schule gleich gegenüber. Inzwischen fahren die ersten Kinder mit Fahrrädern über den Zebrastreifen. Sie lachen und reden miteinander. Dann hält ein Auto an der Parkbucht. Der Vater macht sich keine Mühe, den Motor abzustellen. Er bringt sein Kind grundsätzlich immer mit dem Auto in die Schule, erklärt er.
Weil es zu weit weg ist. Und weil es mit dem Auto einfacher ist, abzuliefern. Und hier sind auch Parkbuchten, wo man jederzeit den Verkehr eben nicht stört oder behindert und hier einparken kann, das Kind abliefern kann und weiß genau, dass es dort reingehen kann. Deshalb.
Ein Stück weiter ist noch eine Parkbucht für Schulbusse. Klar gekennzeichnet durch ein absolutes Halteverbot. Auch dort lassen Eltern ihre Kinder aussteigen. Ich gehe auf einen Vater zu, aber der zückt schon sein Handy. Er will jetzt telefonieren. Dahinter stellt sich eine Mutter ins Halteverbot. Auch sie will nicht von mir befragt werden. Keine Zeit, sagt sie, bleibt dann aber doch 10 Minuten lang in ihrem schwarzen SUV der Marke BMW sitzen und trinkt Kaffee aus einem Pappbecher. Währenddessen schleicht vorsichtig eine Mama mit zwei Kindergartenkindern über den Zebrastreifen.
Manchmal stehen hier so große Autos, dass man gar nicht sieht, ob ein Auto kommt. Und dann sehen die uns natürlich auch nicht. Und dann müssen die ganz abrupt bremsen. Sie erschrecken, er ist schon hingefallen. Und es ist auch hier chaotisch mit den vielen Fahrrädern. Sie sehen das ja, was hier früh los ist. Und sie wissen noch nicht die Verkehrsregeln. Die fahren auch, wie sie wollen. Ja.
Zeit sparen will auch diese Mutter, die ihr Kind regelmäßig mit dem Auto bringt. Sie ärgert sich vor allem über den öffentlichen Nahverkehr.
Ich fahre mit dem Auto, fahre ich 10 Minuten hierher. Wenn ich öffentlich herfahren muss, brauche ich über eine halbe Stunde.
Inzwischen strömen auch Fußgänger den Gehweg entlang zur Schule.
Ich fahre sonst mit dem Roller. Also mir gefällt es irgendwie mehr, als im Auto zu fahren. Aber nur wenn es Regen ist, dann mag ich eher im Auto, weil ich habe nicht so richtig Lust, im Regen zu fahren, weil da ist es auch rutschig.
Und dieser Schüler hier mag seinen Schulweg sogar bei schlechtem Wetter, vor und nach der Schule. Nur selten muss er dabei alleine gehen.
Dann ist man an der frischen Luft in der Früh schon. Ja, ich gehe dann immer mit einem oder zwei Freunden nach Hause. Ja, da kann man noch über den Schultag reden und so.
Und auch dieser Vater ist zu Fuß unterwegs. Er wirkt ziemlich stressfrei, vor allem im Vergleich zu den Autofahrern.
Ach, mein Vorteil ist schlicht, dass ich mein Kind länger sehe am Tag, dass man Dinge zusammen macht, die man üblicherweise als berufstätiger Vater vielleicht nicht machen kann, nämlich das Kind mal in den Kindergarten bringen. Nee, macht einfach Spaß. Ich bin deshalb auch eher entspannt und ruhig.
Sagt's und macht Platz für 2 5-Jährige, 2 Freundinnen, die Arm in Arm auf einem Roller unbegleitet zum Kindergarten an der nächsten Hausecke fahren.
Zwar nicht mit dem Auto, aber dafür zu zweit auf einem Roller, was da wohl die Verkehrsexperten sagen. Hunderttausende Flüchtlinge kommen nach Deutschland. Damit sie ein Dach über dem Kopf haben, werden sie fürs Erste auch in Sporthallen einquartiert oder in Zelten auf Sportplätzen. In den Sommerferien fanden das alle okay. Doch jetzt zum Schulbeginn müssen Schulleiter und Sportlehrer improvisieren. So wie im unterfränkischen Gerolzhofen. Norbert Steiche war beim Sportunterricht der Ludwig-Derlet-Realschule.
So, jetzt wollen wir joggen gehen. Diese Richtung, keiner überholt mich. Legen wir los. Auf geht's. Harald Pitter hat sich eben mit den Jungs seiner 6. Klasse noch aufgewärmt. Jetzt geht's in die Flur unweit der Schule.
Ihr seht da vorne rechts den Busch. Das ist unser Wendemarke heute.
Wenn die Schulturnhalle wie jetzt von den Flüchtlingen belegt ist und das Außensportgelände der Schule saniert wird, dann müssen wir uns eben Alternativen ausdenken, sagt Harald Pitter.
Wir haben uns zur Philosophie gesetzt, nicht zu jammern, sondern zu tun, zu handeln. Es soll auch kein Sportunterricht ausfallen, deswegen damit müssen wir improvisieren und nach außen unseren Sport verlagern. Und wir haben auch Notprogramme, also wirkliche Notprogramme, wenn das Wetter ganz, ganz schlecht wäre. Wir können auch Konditionstraining im Haus selbst, im Flur unten haben wir vorbereitet, machen Zirkeltraining, althergebracht ist.
Sie kommen von ihrer ersten Runde zurück. Elias, Hendrik, Yannick, Leon oder Patrick. Mancher von ihnen kann vielleicht im normalen Sportunterricht, unter anderem mit Turnen oder Ballsportarten, nicht so wahnsinnig viel anfangen und entdeckt jetzt eine ganz neue Möglichkeit, sich zu bewegen.
Es ist schon mal gut, draußen zu sein, halt frische Luft, um die Natur zu sehen. Okay.
Voll mit der frischen Luft. Kann sich besser erholen wie in der Turnhalle, wo es so stickig ist.
Draußen ist es auch nicht so laut, weil wenn man in der Turnhalle redet, dann halt es auch immer so.
Sehr schön, durchatmen, durchpusten.
Wir sind auf die Turnhalle nicht angewiesen, sagt Harald Pitter. Zum Koordinationstraining können wir unter den überdachten Fahrradabstellflächen Tischtennisplatten aufstellen. Oder wir machen Sport im Pausenhof, wie beim Aufwärmen. Sie haben mit Flüchtlingen auch schon Sport gemacht. Heute beim Joggen ist allerdings keiner dabei.
Gestern ist Wechsel da gewesen und heute ist dann erst wieder Untersuchung und so weiter. Da kann man noch nicht nachfragen, dass was ist. Das sind die ersten Tage, sind noch etwas ungeplant.
Aber die neuen Flüchtlinge werden zum Sport wieder mitgenommen. Wenn man vom Joggen kommt, braucht man normal eine Dusche, um sich nicht zu erkälten. Duschmöglichkeiten gibt es im Augenblick allerdings nicht. Aber darauf kann man sich einstellen.
Wir müssen natürlich die Abkühlphase etwas verändern. Wir haben natürlich nur Notwaschmöglichkeiten in den Toiletten. Da haben wir unsere Waschbecken. Und was natürlich Pflicht ist, trockenes T-Shirt danach, dann kann nichts passieren. Ich denke, dass die gesundheitliche Förderung durchs Joggen, durchs Laufen, reicht das alles aus. Ich glaube, wir werden robust werden und richtig gesund durch den Winter gehen.
Und wenn es ein bisschen kälter wird?
Es gibt warme Kleidung, winterorientiert, wird dann auch eine Liste rausgehen und wir werden dann auch immer Ersatzgarnituren da haben. Derjenige, der was vergisst, der kriegt halt nur ein Pullover, so dass wir dann auch da handeln können, dass wir das durchziehen.
Und die fehlende Dusche stört die Jungs eigentlich nicht.
Wenn die Fans saufen sind, dann geht's.
Ich find's auch nicht so tragisch, weil ich dusche dann daheim.
Solange die Turnhalle für die Flüchtlinge gebraucht wird, geht das, sagt Harald Pitter.
Jetzt haben wir aber die Situation so, dass wir den Schwerpunkt mal auf Laufen, auf uns legen. Schauen wir mal, was rauskommt, oder Männer? Auf geht's, langsame Runde wieder, Männer. Die Hoffnung ist natürlich immer, dass sie ein paar ihren Sport da drin finden und Läufer werden.
Vielleicht wird die Realschule in Gerolzhofen ja zu einer neuen Läuferhochburg. Allein bis Ende des Jahres erwarten die Kultusminister rund 300.000 schulpflichtige Flüchtlingskinder in Deutschland. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan oder dem Sudan, haben Krieg und oft eine dramatische Flucht erlebt. Manche stammen aus gebildeten Familien, andere sind noch nie in die Schule gegangen. Hier in Deutschland dürfen und müssen sie sogar den Unterricht besuchen, was ohne Deutschkenntnisse am Anfang natürlich schwierig ist und die Lehrer vor große Herausforderungen stellt. Fortbildungen sollen sie darauf vorbereiten. Harald Mitterer berichtet aus Niederbayern.
Ich packe meine Schultasche, eine Taschenrechner.
Unterricht in der Übergangsklasse für Flüchtlingskinder an der Mittelschule Hengersberg. 13 Schüler sitzen mit Lehrer Fritz Meyer im Kreis. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan und Äthiopien und sprechen kaum Deutsch. Der Jüngste ist gerade 13, der Älteste 17 Jahre alt. Gemeinsam packen sie den Schulpack.
Was habe ich gepackt? Samen Ali.
Ordner und Schere.
Schere
und
Taschenrechner. Okay. Also ein Schüler von mir ist jetzt seit 3 Wochen in Deutschland. Andere Schüler, die sind jetzt 4-5 Monate in Deutschland, die sprechen schon besser. Und wir versuchen eben dann, wenn sie weiter sind, dass wir sie in die normale Regelklasse integrieren können. Und da sollen sie dann den Abschluss schaffen.
Eine Herkulesaufgabe für die Schüler, vor allem aber auch für den Lehrer. Denn für diese Aufgabe ist der Mittelschullehrer eigentlich nicht ausgebildet.
Ich war letztes Jahr mobile Reserve und auch an der Grundschule eingesetzt und habe da viel gelernt, wie man den Schülern quasi Sprache beibringt durch den Englischunterricht. Und das kann ich jetzt quasi umsetzen in diesem Unterricht für Deutsch als Zweitsprache.
Eigentlich bräuchten diese Schüler Lehrer, die Deutsch als Zweitsprache studiert haben, doch die gibt es kaum, sagt Josef Schätz, Leiter der Schulabteilung an der Regierung von Niederbayern.
Es ist zweifellos eine riesige Herausforderung, weil die meisten Lehrkräfte das erste Mal mit dieser Situation konfrontiert werden und Kinder ohne Deutschkenntnisse im Unterricht drin haben. Wir haben zu wenige Lehrkräfte, die Deutsch als Zweitsprache studiert haben. Wir haben Gott sei Dank Förderlehrkräfte, die in ihrer Ausbildung Deutsch als Zweitsprache mitvermittelt bekommen haben, aber sind natürlich insgesamt zu wenige.
Das Bayerische Kultusministerium verweist darauf, dass das Fach Deutsch als Zweitsprache in Bayern schon 2009 verpflichtend in der zweiten Ausbildungsphase von Lehramtsanwärtern für Grund- und Mittelschulen integriert wurde, in Form eines verbindlichen Ausbildungstages. Ein Tag aber, sagen Kritiker, ist zu wenig für die großen Herausforderungen, vor denen die Lehrer stehen.
Ja, ich stehe jetzt auch am Anfang und brauche jetzt eben auch ganz viel Input, Informationen. Wie geht man mit diesen Kindern um, mit diesen traumatisierten Kindern?
Man weiß nie, wer nächsten Tag vor der Tür steht.
Immerhin, sagt der für die Grund- und Mittelschulen in Niederbayern zuständige Josef Schätz, wurden zusätzliche Lehrkräfte zur Verfügung gestellt, sodass es in Niederbayern bereits 73 Übergangs- und Förderklassen für Migrationskinder gibt. An den allermeisten Schulen aber müssen die Kinder in die ganz normalen Regelklassen eingegliedert werden. Für Lehrkräfte, die dabei Probleme haben, bietet die Regierung von Niederbayern jetzt Migrationsberater an. Derzeit sind es 3, wegen der großen Nachfrage sollen die Stellen auf 9 hochgeschraubt werden. Eine der 9 Migrationsberaterinnen an Schulen ist Eva Suttner. Die klassische Frage, die ihr immer wieder gestellt wird, wie soll ich mit dem neuen Flüchtlingskind umgehen, das plötzlich in die Klasse kommt und kaum Deutsch spricht?
Das Wichtigste ist der persönliche Kontakt. Das Allerwichtigste. Freuen Sie sich, dass das Kind da ist. Sprechen Sie es mit Namen an. Setzen Sie dem Kind jemanden zur Seite. Es gibt in jeder Klasse Helferkinder, die das gut machen. Und dann gehen wir so ein bisschen die ersten 10 Schritte durch, sodass man weiß, aha, das plane ich mit dem Kind, das mache ich. Und wenn ich einen Plan habe als Lehrer, dann weiß ich schon, das läuft dann irgendwann.
Weil in Großstädten wie Nürnberg, München und Augsburg inzwischen jeder zweite Grundschüler Migrationshintergrund hat, fordert die SPD-Fraktion im Landtag, Deutsch als Fremdsprache zum Pflichtfach in der Lehrerausbildung zu machen. Migrationsberaterin Eva Suttner hätte da noch einen ganz anderen Wunsch. Mehr Personal in der Klasse, und zwar für alle.
Also wenn es wirklich eine tolle Empfehlung und eine Bitte an die Politik und an die Regierungen gibt, bitte 2 Personen. Es kann auch ein Erzieher dabei sein, die zweite Person, nicht nur in der Grundschule, sondern in der Mittelschule, das wäre schon toll. Hat man mehr Möglichkeiten für alle. Und da meine ich nicht nur die Kinder mit Migrationshintergrund, sondern auch die, die sich ein bisschen schwerer tun. Es wäre einfach leichter, gemeinsam zu lernen. Ja, also das wäre meine super Forderung.
Immerhin werden jetzt Klassen mit über 25 Kindern geteilt, wenn mehr als die Hälfte davon Migrationshintergrund haben.
Und noch eine Zahl. Der Fachverband Deutsch als Fremd- und Zweitsprache schätzt, dass in Deutschland inzwischen 10.000 bis 20.000 qualifizierte Lehrer fehlen, die ausländischen Kindern Deutsch beibringen. Jungs haben im Schnitt deutlich schlechtere Noten als Mädchen. Von der Grundschule angefangen, über die Mittelschulen bis hin zu den Gymnasien. Seit langem heißt es, dass den Buben männliche Vorbilder fehlen. Mehr Männer in den Klassenzimmern könnten die Leistungen von Jungen verbessern, so die Hoffnung. Eine aktuelle Untersuchung des Wissenschaftszentrums Berlin kommt allerdings zu einem anderen Ergebnis. Hedwig Tomalla.
42 Studien mit Daten zu 2,4 Millionen Schülern aus 41 Ländern hat Bildungsforscher Marcel Helbig untersucht und miteinander verglichen. Das Ergebnis ist eindeutig.
Dass es keinen Unterschied für Kompetenzen, Noten und Übergänge macht, ob ein Mädchen oder ein Junge von einem männlichen Lehrer oder von einer weiblichen Lehrerin unterrichtet wird.
Und das gilt unabhängig vom Schulsystem, vom Land und auch zeitübergreifend. Ein Vergleich von weiteren knapp 370 Studien zeigt, dass es vom Anfang des vergangenen Jahrhunderts bis heute keinerlei Veränderungen bei den Notenunterschieden zwischen Mädchen und Jungen gegeben hat.
Das heißt, Mädchen hatten auch im Jahre 1910, 11, 12 schon bessere Noten und haben das auch heute noch. Was sich ja eben geändert hat, das sind eben weder Kompetenzen noch Noten, sondern einfach nur die Zertifikate, die erworben wurden. Die Mädchen haben erst aufgeholt, zum Beispiel beim Abitur, haben die Jungen dann spätestens Ende der 80er Jahre überholt.
Mädchen setzen also ihre guten Noten mittlerweile nur deutlich häufiger in bessere Abschlüsse um. Ursula Ley ist seit 40 Jahren Lehrerin. In dieser Zeit hat sie von der 1. bis zur 9. jede Klassenstufe unterrichtet und war lange Zeit Rektorin einer Schule im Landkreis Traunstein. Derzeit sitzt sie im Präsidium der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Lehrerverbände. Überraschen Sie die Ergebnisse?
Sind sehr überraschend für mich, ja. Wir selber haben ja immer gedacht, es hat doch einen Einfluss, weil wir als Lehrkräfte einfach sehen, dass die Jungs im Nachteil sind, dass sie halt schlechtere Ergebnisse haben. Mit Sicherheit haben wir immer schon gewusst, dass es auch auf das Arbeitsverhalten zurückzuführen ist, auf die Einstellung der Jungs, aber dass es wirklich Lehrer und Lehrerinnen unabhängig ist und so klar und deutlich, das hätte ich auch nicht gedacht.
Einerseits ist es erfreulich, findet Ursula Ley, dass es nicht geschlechterspezifisch ausgerichtet ist, wie Kinder lernen und welche Noten sie haben. Eine gesunde Mischung unter den Lehrern findet sie trotzdem wichtig, genau wie viele Eltern und Schüler.
Es müssen mehr Lehrer geben eigentlich.
Gerade für die Jungs, die auch Sport und so, dass sie richtig rannehmen können.
Die Lehrerinnen, die sagen halt immer, ja, mach das. Ich finde einfach Lehrer besser, nicht so streng.
Manchmal ist es schon ein bisschen stressig, weil die Lehrerinnen meistens immer so ein bisschen aufgeregter sind. Die Lehrer sind meistens immer ein bisschen ruhiger.
Natürlich finde ich das sehr viel besser, vor allem für die Jungs. Brauchen die Kinder ja auch in der Schule männlichen Bezugspartner und die haben andere Geduld und andere Fähigkeiten wie weibliche Lehrer definitiv und können sich auch besser in die Jungs einfühlen.
Der Wunsch nach mehr männlichen Lehrern ist also da. Doch in den Grundschulen gibt es schon lange überwiegend Lehrerinnen und auch in den Gymnasien und Mittelschulen werden immer mehr Frauen eingestellt. Bedauerlich, sagt Ursula Ley, nicht nur für die Schüler.
Ich habe es ja selber erlebt, dass bei mir im Kollegium zunächst sehr viele Männer noch waren und ich habe es eigentlich bedauert, wenn es dann so frauenlastig wurde. Weil auch im Kollegium die Sichtweise der unterschiedlichen Geschlechter ein ganz wichtiger Bereich ist. Männer holen manchmal die Frauen einfach runter vom Gas und umgekehrt aber auch den weiblichen Aspekt einzubringen. Die gute Mischung macht es einfach aus.
Bildungsforscher Marcel Helbig warnt allerdings davor, zu viel Energie auf die Frage zu verwenden, ob das Verhältnis der Geschlechter unter den Lehrkräften ausgewogen ist oder nicht. Viel wichtiger sei es herauszufinden, was die eigentlichen Gründe dafür sind, dass Jungen im Vergleich zu Mädchen so viel schlechter in der Schule abschneiden.
Wenn man sich dann überlegt, wie kommen aus Kompetenzen, wo die Unterschiede jetzt nicht so groß sind, wir haben etwas höhere verbale Kompetenzen bei den Mädchen, wir haben etwas höhere mathematische Kompetenzen bei den Jungen. Wie entstehen aus Kompetenzen dann am Ende in der Lehrerbewertung Noten und warum unterscheidet sich das? Das sind eigentlich alles, was wir so in Arbeitsverhalten haben, Leistungsbereitschaft, Hausaufgaben zu machen, sich für eine Stunde vorzubereiten, nachzubereiten. All diese Dinge führen dann zu Noten. Und genau da ist der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen, wo Mädchen sich da halt deutlich stärker engagieren.
Woran das liegt, dazu gibt es bisher noch kaum wissenschaftliche Untersuchungen, obwohl auf diesem Gebiet viel geforscht wird. Immerhin gibt es eine Studie, sagt Helbig, die doch einen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht des Lehrers und den Leistungen der Schüler nachgewiesen hat. Wenn Mädchen auf dem Gymnasium in den naturwissenschaftlichen Fächern von einer Lehrerin unterrichtet werden, dann wählen sie auch häufiger ein Studium aus diesem Bereich.
Lehrer oder Lehrerin, Hedwig Tomalla mit neuen Erkenntnissen, ob und wie sich das in der Schule auswirkt. Für die Leistungen der Jungen jedenfalls nicht. Er war die Galionsfigur der Reformpädagogik, Gründer der Laborschule Bielefeld, Vordenker der Gesamtschule und immer präsent in den Medien, Hartmut von Hentig. Doch seit ein paar Jahren ist nichts mehr von ihm zu hören. Der Grund? Hartmut von Hentig verteidigte seinen langjährigen Freund und Berater, den Leiter der Odenwaldschule Gerold Becker, als offenkundig wurde, dass dieser jahrzehntelang Minderjährige missbraucht hatte. Die Öffentlichkeit verzieh Hentig nicht, es wurde ruhig um ihn. Die Verlage wollten seine Werke nicht mehr drucken. Sogar sein 90. Geburtstag diese Woche blieb weitgehend unbeachtet. Es ist schwierig, Hartmut von Hentig, die gestürzte Lichtgestalt der Reformpädagogik, zu würdigen, nach allem, was im Skandal um die Odenwaldschule bekannt wurde. Jean Rubner mit einem Versuch.
Seine Nummer steht im Telefonbuch, aber er geht nicht mehr an den Apparat. Er hat sich in seiner Berliner Wohnung am Kurfürstendamm verschanzt. Hartmut von Hentig will nicht mehr reden. Er fühlt sich missverstanden. Denn das, was er eigentlich zu sagen hat, wird nicht mehr gehört.
Ich möchte in meinen Schulen einen Begriff ganz groß schreiben. Das ist die Erfahrung.
Hat Hartmut von Hentig in den 90er Jahren gesagt. Und er wollte auch,
dass ein Schüler zwar nicht dem Leistungsdruck ausgesetzt wird, von dem immer so viel geredet wird, aber dass er zum Beispiel gerne Leistungen vollbringt, weil er sich die Aufgabe selber gestellt hat.
Der Pädagoge Hartmut von Hentig hat sehr genaue Vorstellungen darüber, was Schule sein soll. Schüler sollen nicht nur mit Formeln und Wissen vollgestopft werden, sie sollen Erfahrungen machen und in der Schule leben. Auf Platon und Rousseau baut er seine Ideen der idealen Schule und auch auf John Dewey, den Vordenker einer demokratischen Erziehung. Diese demokratische Erziehung hat der Sohn eines adligen Diplomaten schon früh als Schüler im Ausland erfahren und später als Student in den USA. 1963 wird er Professor in Göttingen, danach übernimmt er einen Lehrstuhl an der neu gegründeten Universität Bielefeld. Dort arbeitet er nicht nur theoretisch als Vordenker der großen Bildungsreformen der 70er Jahre, sondern auch praktisch als Leiter der Bielefelder Laborschule. Dort gibt es statt Fächer sogenannte Erfahrungsbereiche. Schüler werden bis 16 Jahre gemeinsam unterrichtet und bekommen Noten erst im Abschlussjahr. Hentig wollte immer eine menschliche Schule mit menschlichen Lehrern, die ihren Schülern nahestehen. Dabei ist er selbst ein eher kühler, distanzierter Mensch, alles andere als ein Charismatiker. Anders als sein inzwischen gestorbener Lebensgefährte Gerold Becker, der langjährige Leiter der Odenwaldschule. Dessen Ausstrahlung hat ihn fasziniert, wie er in seinem letzten Interview im Jahr 2010 sagte. Voller Neid habe er auf Becker geschaut, der so freundlich und natürlich mit den Kindern umging und dem alles gelang. Dass der freundliche Lehrer Becker ein Kinderschänder war, wollte Hentig nie wahrhaben. Er ist seinem Lebensgefährten treu geblieben und hat dafür die Ächtung von Kollegen und Politik, die ihn früher hofierte, in Kauf genommen. Das ist tragisch, denn Hartmut von Hentig ist ein großer Reformpädagoge. Er hat der Bundesrepublik gut getan. Er hat mit dafür gesorgt, dass frischer Wind durch Schulen wehte, wo häufig noch Obrigkeitsdenken herrschte und mit Erziehungsmethoden des 19. Jahrhunderts unterrichtet wurde. Zu einem gelungenen Unterricht gehörte für ihn auch
Kritik dazu, Nachdenken, Ungefragtes zu befragen.
Man wünscht sich, dass auch Hartmut von Hentig manch Ungefragtes gefragt hätte.
Jeanne Rubner war das mit einer kritischen Würdigung zum Geburtstag des Reformpädagogen Hartmut von Hentig. Das war's für heute im Campus Magazin. Am Mikrofon war Annette Meyer.